Freiheit! Hat Mel Gibson geschrien im Film Braveheart. Freiheit! Und Freiheit ist tatsächlich ein großes, wichtiges Gut. Und oft können wir die Freiheit erst dann wirklich schätzen, wenn wir es verloren haben. Wir wollen sagen, was wir wollen. Wir wollen tun, was wir wollen. Wir wollen gehen, wohin wir wollen. Wir wollen dort nicht hingehen müssen, wo wir nicht hingehen wollen. Wir wollen das nicht tun müssen, was wir nicht tun wollen. Und Freiheit, das ist etwas, was alle Menschen, alle Lebewesen betrifft. Wir alle wollen frei sein. Und gerade so in den letzten Jahren ist so der Ruf nach Freiheit immer stärker, immer größer geworden, auch so in der westlichen Welt. Obwohl wir gerade im Westen, eigentlich so in Europa, so große Freiheit haben, davon können andere Länder, andere Völker nur träumen. Wir haben schon von China heute gehört, Russland, alle kommunistischen, islamistischen Staaten, die haben diese Freiheit nicht, die wir hier genießen. Und trotzdem rufen wir immer mehr Leute eben im Westen nach mehr Freiheit und fühlen sich da und dort einfach eingeschränkt. Und obwohl wir so laut nach Freiheit rufen, sind so viele Menschen gebunden und unfrei. Ich habe beruflich immer wieder auch mit Alkoholikern zu tun und die sind wirklich arm dran. Und jeder von uns kennt Raucher, auch das ist eine große Einschränkung. Und ich kenne eigentlich kaum einen Raucher, der sagt, ich will rauchen. Am Anfang ja, aber irgendwann wollen es eigentlich gar nicht mehr, aber sie können nicht anders. Und viele versuchen aufzuhören und die wenigsten schaffen das auch. Aber wir wollen frei sein. Und es gibt noch so viele andere Bindungen, die uns Menschen einfach binden und unfrei machen. Wir haben schon ein bisschen was gehört heute. Es geht eben heute um Gebundensein und um Unfreiheit versus Freiheit. Und es geht eben auch in unserem Bibeltext heute, in der Apostelgeschichte, da sehen wir einige einzelne Menschen oder auch Menschengruppen, die gebunden sind. Und ich möchte es heute also ein bisschen im Eigenversuch zeigen. Ist eine gewisse Herausforderung heute. Das ist so predig. Ja, nach oben. Genau, werden wir sehen, wie das funktioniert. Und wir knüpfen da jetzt eben in der Apostelgeschichte an das, was Samuel vorige Woche schon gepredigt hat. Wir sind jetzt in Apostelgeschichte Kapitel 16, ab Vers 16. Und da haben wir vorher schon gehört, dass Paulus und Silas eigentlich Richtung Kleinasien weitergehen wollten. Und der Heilige Geist hat gesagt, du kommst da nicht rein. Nein. Dann sind sie anders weitergegangen und wieder Nein vom Heiligen Geist. Und im Endeffekt sind sie dann in Europa gelandet. Und das war so ein Meilenstein, dass wirklich das Evangelium nach Europa gekommen ist. Und da sieht man eben auch schon, dass auch Christen, gläubige Christen, nicht absolut frei sind. Sie sind gebunden, schwierig, gebunden an Christus. Sie wollten dorthin, der Heilige Geist sagt, nein, ihr geht dorthin. Und das muss uns klar sein, schwierig so, eine absolute Freiheit gibt es nicht. Wir sind alle da und dort gebunden. Niemand ist absolut frei. Die Frage ist schlichtweg, binden wir uns freiwillig an Christus oder sind wir lieber gebunden an irgendwelche anderen Dinge, Personen oder Mächte oder Umstände? Und ich bin eigentlich seit jeher ein bisschen allergisch auf den Begriff freier Wille, weil ich der Meinung bin, dass es so etwas gar nicht gibt. Wir haben einen Willen, ja, der ist mitunter auch sehr stark, unser Wille, aber in diesem Sinne völlig frei ist unser Wille nicht. Wir sind auch in unserem Willen gebunden an die Sünde, an alle möglichen weltlichen Umstände, die uns einfach einschränken. Wenn ich einen absolut freien Willen hätte, dann könnte ich diesen Willen auch in die Tat umsetzen. Das kann ich aber oftmals nicht, im Gegensatz zu Gott. Gott will und Gott tut. Und nichts und niemand kann ihm da einen Riegel vorschieben und ihn irgendwie einschränken. Gott ist einzig und allein eingeschränkt durch seine eigene Heiligkeit. Also Gott kann zum Beispiel nicht sündigen. Aber Gott will auch nicht sündigen und von dem her ist es eigentlich wurscht. Aber diesen freien Willen zu tun, was ich will, den habe ich nicht. Was wir haben, sind freie Wünsche. Also wünschen kann ich mir alles Mögliche. Ich wünsche mir zum Beispiel schon von klein an fliegen zu können. Also nicht mit dem Flugzeug, sondern selbst. Und habe als Kind auch immer wieder so einen ähnlichen Traum gehabt, den ich leider schon sehr, sehr lange nicht mehr geträumt habe. Und in diesem Traum habe ich tatsächlich fliegen können. Beziehungsweise habe ich nicht wirklich fliegen können, ich habe nur sehr hoch und sehr weit springen können. Und das war so im Traum halt so eigentlich nur eine Frage der Technik. Also man muss nur richtig Anlauf nehmen, dann den Absprung richtig schaffen, dann kann man so gegen die Schwerkraft aufsteigen und durch die Aerodynamik dann halt langsam wieder runtergleiten. Und das ist halt eine ziemliche Konzentrationssache und eine Techniksache. Und ist mir dann im Traum auch ab und zu passiert, dass ich halt irgendwie unkonzentriert war und dann habe ich halt eine Bruchlandung hingelegt. Aber grundsätzlich ist es gegangen. Aber das war halt mein Traum und mein Wunsch, aber es hat halt mit der Realität nichts zu tun. Ich kann das nicht. Und werde es in diesem Leben zumindest auch nie können. Wenn wir sehen, was dann die Ewigkeit bietet. Also diese absolute Freiheit, die haben wir nicht. Wir sind immer gebunden. Entweder freiwillig an Jesus oder an andere Mächte, Kräfte, Dinge, Personen, Gewalten, Umstände. Und auch jeder, der sich freiwillig an Christus gebunden hat, wird begeistert bezeugen, dass das das Beste ist, was man aus seinem Leben machen kann. Trotz all der Probleme, die es gibt, die auch nicht unbedingt weniger werden, trotz Leiden, Schmerz, Angst, trotz allem dem, das, was uns einmal erwarten wird, wird das bei Weitem aufwiegen. Amen. Amen. Wir haben letzten Sonntag auch schon darüber gehört. Und ich habe da auch so ein bisschen an Paulus denken müssen. Er war ja ein römischer Bürger, was ein ziemliches Privileg war damals. Er war doch eine angesehene Persönlichkeit. Er hätte sich eigentlich ein schönes Leben machen können. Er hätte sich irgendwo ein kleines Häuschen am Strand hinbauen können und sein Leben genießen können. Und das hat aber alles eingetauscht und hat sich freiwillig an Christus gebunden. Leiden für Christus, ja, war inbegriffen, sterben für Christus. Aber all das hat er auf sich genommen und war freiwillig an Christus gebunden und hat das nie bereut. Und ja, und so sind sie dann eben gebunden an Christus nach Mazedonien, nach Europa gekommen. Und das ist auch interessant, das ist mir auch letzten Sonntag das erste Mal so bewusst worden, das ist mir bisher nicht aufgefallen. Die haben sich ja diese Lydia kennengelernt und das war dann die erste Person, die zum Glauben gekommen ist in Europa, die anscheinend aber gar keine Europäerin war, sondern höchstwahrscheinlich aus Kleinasien, also genau von dort, wo sie eigentlich hin wollten. Und da haben wir gedacht, was hat Gott eigentlich für einen eigenartigen Humor? Das sind so kleine Insider-Schmähs, die, wenn man so drüber liest, merkt man es gar nicht so. Und ich freue mich schon, wenn ich mal bei Gott bin, was man nachher noch alles so Insider-Kleinigkeiten und Details erklären wird, die ich bisher einfach nicht gecheckt habe. Und das wird sicher lustig. Und da knüpfen wir es dem an, nach dieser Lydia. Und da lernen wir dann gleich drauf eine weitere Person kennen, die auch gebunden ist. Und zwar an Okkultismus und einen bösen Geist. Als wir einmal auf dem Weg zu der Gebetsstätte waren, begegnete uns eine Sklavin. Sie war von einem Wahrsagegeist besessen und brachte ihren Besitzern viel Geld mit Wahrsagerei ein. Die Frau lief dem Paulus und uns hinterher und schrie: Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie können euch den Weg zur Rettung zeigen. So ging das viele Tage, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Geist: Im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, verlass diese Frau. In diesem Augenblick verließ er sie. Also plötzlich war sie den Geist los. Und diese Frau war in doppelter Hinsicht gebunden. Einerseits war sie Sklavin, das ist nicht schlimm genug, war sie auch noch von einem Geist besessen. Und da gibt es jetzt ein paar Dinge, die wir über die so übernatürliche Phänomene, über die unsichtbare Geisterwelt, über Okkultismus erfahren können. Zum einen muss man sagen, so das Wort Okkult ist so gerade unter Christen so ein böses Wort und da haben wir fast Angst davor. Das Wort Okkult selbst heißt einfach nur nicht sichtbar oder versteckt. Also das Wort selber ist kein böses Wort. Wird auch in der Medizin tagtäglich verwendet. Zum Beispiel, wenn jemand im Stuhl Blut hat, ist das grundsätzlich kein gutes Zeichen. Also im Stuhl sollte eigentlich kein Blut sein. Wenn dann jemand aber Blut drinnen hat, dann ist dieses Blut eben ein okkultes Blut. Das heißt, das ist kein böses Blut, sondern das ist einfach nur ein unsichtbares Blut. Man kann es nicht sehen. Und da gibt es diesen Hämokult-Test. Mit diesem Test kann man dieses unsichtbare, okkulte Blut sichtbar machen. Also das ist nur zum Wort Okkult, ist jetzt kein Schreckgespenst, sondern ist eigentlich ein ganz normales Wort, heißt einfach nur nicht sichtbar. Und das ist eben das Erste, was wir hier lernen. Es gibt diese unsichtbare Welt, diese versteckte Welt. Alles, was wir sehen, das ist nicht alles, was existiert. Es gibt eine unsichtbare Welt, es gibt Geister und es sind nicht alle diese Wahrsager, Schamanen und Geisterheiler, die so herumschwirren in der Esoterik, Scharlatane. Viele davon schon, also es wird da wirklich oft für viel Geld viel Theater betrieben und leichtgläubigen Menschen einfach das Geld aus der Tasche rausgezogen mit viel Tralala und Theater. Aber es gibt sie auch wirklich, diese unerklärlichen Phänomene und Menschen, die wirklich übernatürliche Begabungen haben, Gespür für gewisse Sachen, was andere einfach nicht spüren. Also das ist Realität, das gibt's. Das Zweite, was wir wissen müssen, ist, all diese Geister in der unsichtbaren Welt können nur einen von zwei Ursprüngen haben. Entweder sie kommen von oben, von Gott, oder sie kommen von unten, vom Teufel. Es gibt nichts dazwischen. Und Engel Gottes sind in erster Linie Boten. Also die haben kaum was mit Wahrsagerei oder Geisterheiler oder sonst irgendwas zu tun. Also wenn uns so irgendetwas begegnet, haben wir fast davon ausgehen, dass das nicht von Gott kommt. Und das Dritte ist, dass nicht jeder antigöttlicher Geist sein wahres Gesicht unbedingt immer so zeigt, so wie im Film Der Exorzist, wo man gleich halt sofort weiß, okay, das ist ein Dämon. Oft sind sie sehr freundlich und auch diese Geisterheiler und Schamanen haben oft ein nettes Auftreten. Und auch dieser Geist hier tritt jetzt gar nicht böse auf. Er redet eigentlich sogar gut über Gott und auch über seine Gesandten. Also der hat relativ positives Auftreten. Und das heißt aber noch lange nicht, dass dieser Geist von Gott kommt. Ich habe in meiner Kindheit oder Teenagerzeit so ein Erlebnis gehabt, also war ich vielleicht 12 oder 13 Jahre, und meine Verwandtschaft ist so ein bisschen esoterisch angehaucht und da ist dann auch einmal so ein eigenartiger Wunderwutzi zu uns gekommen und der ist dann halt mit der Wünschelrute herum und hat da irgendwelche negativen Sachen aufspüren wollen und Wasseradern und alles, was irgendwie stören könnte. Und der ist dann halt reinkommen und weiß ich noch, der hat dann auch irgendeinen frommen Spruch loslassen, ich weiß nicht mehr genau, so auf die Art, Gott segne dieses Haus und alle, die hier gehen ein und aus oder so irgendwas in die Art halt. Und da haben wir damals schon gedacht, ja, du kannst viel von Gott reden, aber ich weiß, du kommst nicht von Gott. Also immer ein bisschen vorsichtig bei solchen seltsamen Gestalten, auch wenn sie vielleicht Bibelverse sogar zitieren, heißt nicht, dass sie von Gott kommen. Und das Vierte, was wir hier sehen, ist, Paulus hat eben diese wahre Identität von diesem Geist erkannt, dass der nicht von Gott ist, auch wenn er so positiv redet, und hat ihn ausgetrieben. Und Exorzismus ist etwas, das ist nur in Hollywood spektakulär. In der Bibel ist es meistens ziemlich einfach und schnell. Im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, verlass diese Frau. Im selben Augenblick verließ er sie. Also gegen Jesus sind einfach all diese Mächte und Kräfte und Geister machtlos. Sie können nur eine einzige Sache machen, sie können gehorchen. Das ist alles. Und diese Frau war jetzt wieder frei. Also zumindest vom Geist, Sklavin war sie weiterhin. Und das ist auch interessant, dass nirgendwo in der Bibel so zum Aufstand gegen diese damalige Kultur, gegen die Obrigkeit aufgerufen worden ist und irgendetwas gegen Sklaverei unternommen worden ist. Nein, die Aufgabe von Christen war und ist es, das Evangelium zu verbreiten, die gute Botschaft zu verbreiten und die Gesellschaft so von innen nach außen zu verändern und nicht durch Demonstrationen, Aufstände oder sonst irgendwas zu versuchen, die Gesellschaft von außen nach innen zu verändern, sondern immer nur durch die gute Botschaft von innen nach außen. Und da sehen wir jetzt eine weitere Gruppe, die auch gebunden ist, und zwar gebunden an Geld, Macht und Gier. Als die Besitzer der Sklaven begriffen, dass ihre Hoffnung auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz zu den Behörden. Vor den beiden Stadtregenten beschuldigten sie die Apostel: Diese Juden hier bringen unsere ganze Stadt in Aufruhr. Sie wollen Sitten einführen, die wir als römische Bürger keinesfalls annehmen dürfen. Also sie waren ihr Geld los. Vielleicht war diese Frau, die jetzt vom Geist befreit worden ist, vielleicht hat die weitaus mehr Freiheit gehabt als ihre Besitzer. Sie waren getrieben, beherrscht und besessen von Geld und Macht. Und die Liebe zum Geld ist etwas, was auch heute noch sehr, sehr viele Menschen beherrscht. Und dabei kommt es gar nicht darauf an, ob man jetzt da viel oder wenig hat. Es gibt sehr großzügige und spendable Menschen unter Reichen und unter Armen. Und es gibt sehr gierige und geizige Menschen auch unter Reichen und Armen. Und wenn man aber so verblendet ist von seiner eigenen Gier und vom Geld, dann gibt es halt oft kein Halten mehr. Sie packten Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz zu den Behörden. Außer Rand und Band, weil sie ihr Geld verloren haben. Zuerst besitzt man Geld und dann wird man vom Geld besessen. Und jetzt werden auch Paulus und Silas gebunden, und zwar gebunden ans Gefängnis, und doch waren sie innerlich frei. Als dann auch noch die Volksmenge ihre Bestrafung verlangte, ließen die Stadtregenten ihnen die Kleidung vom Leib reißen und befahlen sie, mit Stöcken zu schlagen. Nachdem sie so brutal misshandelt worden waren, ließen sie sie ins Gefängnis schaffen und befahlen dem Gefängnisaufseher, sie sicher zu verwahren. Auf diesen Befehl hin sperrte er beide in die innerste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Also sie waren die Freiheit los und sie waren aber trotzdem sorglos. Denn es war gegen Mitternacht, als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern priesen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Und das ist bemerkenswert. Wir haben heute schon gehört davon. Gottvertrauen ist ja eine schöne Sache, aber wenn man dann so in Ketten gelegt in einen Kerker im innersten Gefängnis unten sitzt, im tiefsten Loch, da kann man dann schon das Loben und das Singen vergehen, glaube ich. Und das war keineswegs gesagt, dass sie da wieder rauskommen. Es war eine raue Zeit mit rauen Gesellen und wenn man da mal im Kerker drinnen war, ich glaube nicht, dass da allzu viele wieder lebend rauskommen sind. Und es gibt ein paar Sachen, ein paar Punkte, wo ich denke, was wir da jetzt daraus lernen können. Das erste ist, es gibt immer Grund zur Dankbarkeit, zum Loben. Loben zieht nach oben. Und das ist gerade dann wichtig, wenn man ganz unten sitzt. Loben zieht nach oben, das ist dann wichtig, wenn man ganz unten sitzt. Das zweite ist, dass Lobpreis viele Facetten hat. Und das ist etwas, was gerade in unserer modernen Lobpreismusik oft viel zu kurz kommt. Dass all unsere anderen Gefühle, Trauer, Frust, Angst, Wut, auch eine Anklage gegen Gott, das findet in der Lobpreismusik eigentlich kaum Platz. Und wenn man das so mit den Psalmen oder auch mit alten Kirchenhymnen vergleicht, merkt man einfach, da sind oft Welten dazwischen. Und Arne Kopfermann ist wahrscheinlich einigen ein Begriff, das ist ein Liedermacher, ein Komponist, ein Christlicher, der sich schon seit Jahrzehnten mit Lobpreis auseinandersetzt. Und da gibt es auf YouTube ein langes Interview mit ihm. Und da spricht er davon, dass sich schon seit einigen Jahren unter Christen so etwas wie eine Lobpreismüdigkeit breit macht. Weil einfach wir durch die Musik eigentlich unsere Gefühle ausdrücken wollen, Gott gegenüber, und das oft zu flach und zu einseitig ist. Eben unser ganzer Frust und Angst und so weiter hat da irgendwie keinen Platz. Und dadurch sind viele Christen, haben so eine gewisse Lobpreismüdigkeit entwickelt. Wenn man einfach frustriert ist und fragt Gott, wo bist du, warum tust du das, warum lässt du das zu, hast mich vergessen. Das sind Klänge, die finden einfach in der Lobpreismusik wenig Platz. Und in den alten Psalmen in der Bibel aber hat genau das auch Platz. Also wir können auch mit unseren schlechten und unguten Gefühlen zu Gott kommen und auch ihn damit anbeten und loben und preisen. Ein drittes, wenn diese Gefängnisgeschichte für die beiden schlecht ausgeht und sie das nicht überleben, was dann? Dann sind sie bei Jesus. Wäre auch nicht so schlecht. Also wenn man es jetzt da beruflich quasi verbessern kann und die Karriereleiter raufklettern kann, ja, warum nicht? Also so gesehen, kann nicht so schlecht sein. Und der viertes, oft fällt es uns halt dann doch nicht so leicht, auch in widrigen Umständen Gott zu loben und wirklich fest daran zu glauben, dass Jesus alles in seiner Hand hat, dass wirklich alles, was passiert, zu unserem Besten dient. Das ist halt sehr oft leichter gesagt, als dann wirklich auch geglaubt. Und oft sieht man halt am Ende des Tunnels kein Licht und man hat irgendwie keine Hoffnung und man sieht eigentlich nur Finsternis. Und da hat jemand einmal gesagt, wenn es dir schwerfällt, vorwärts zu glauben, dann glaube rückwärts. Also wenn die Gegenwart und die Zukunft überhaupt keinen Grund für Hoffnung gibt oder keinen Grund zum Loben, dann erinnere dich daran, was Gott schon in der Vergangenheit Großes getan hat. In deiner eigenen Vergangenheit, aber auch in den biblischen Erzählungen. Wenn es dir schwerfällt, vorwärts zu glauben, dann glaube rückwärts. Also sie waren ihre Freiheit los, aber sie waren nicht sorglos. Und plötzlich bebte die Erde so heftig, dass selbst die Grundmauern des Gefängnisses erschüttert wurden. Gleichzeitig sprangen alle Türen auf und von allen Gefangenen lösten sich die Ketten. Angenehm. Also jetzt waren sie auch die Ketten los. Selten erlebt man wahrscheinlich solche drastischen Gebetserhörungen, aber auch das gibt es, damals wie heute. Und jetzt haben wir da eine weitere Gruppe, die gebunden sind, oder an weiteren Menschen, sagen wir so, und zwar gebunden an die Gesellschaft, an die Obrigkeit und an die Pflicht. Der Gefängnisaufseher fuhr aus dem Schlaf hoch, und als er die Türen des Gefängnisses offen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen wären entflohen. Also er war hoffnungslos. Er war verantwortlich für die Gefangenen, und wenn die weg sind, dann wird er wahrscheinlich dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Und wahrscheinlich wird er dann hingerichtet oder wer weiß. Auf jeden Fall hat er sich gedacht, ein schneller Selbstmord ist noch die bessere Lösung. Aber halt, es gibt Rettung und es gibt Hoffnung. Aber Paulus rief, so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da forderte der Aufseher Licht, stürzte ins Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Und das ist auch interessant, der scheinbar Freie wirft sich vor den scheinbar Gebundenen zu Boden. Und das ist auch bemerkenswert, Paulus und Silas sind jetzt durch dieses Beben befreit worden, aber sie nutzen ihre Freiheit gar nicht aus, um zu fliehen. Und das ist, denke ich, auch eine Lektion für uns. Nur weil eine Tür offen ist, heißt das noch lange nicht, dass wir durchgehen müssen. Nur weil wir eine Gelegenheit haben und sich eine Gelegenheit bietet für irgendwas, heißt das nicht, dass wir das am Schopf packen müssen. Und das hat mich an David erinnert, als er damals von Saul verfolgt worden ist und wir dann in dieser Höhle die Gelegenheit gehabt hat, Saul zu töten. Und allem gesagt, tu das, bring ihn um, dann bist du König. Und David hat das nicht getan. Auch wenn es legitim gewesen wäre, wenn es nachvollziehbar gewesen wäre, wo er das Versprechen von Gott gehabt hat, du wirst König sein, das wäre jetzt die Gelegenheit. Er hat diese Gelegenheit nicht genutzt. Er hat auf Gottes Zeitpunkt gewartet. Er hat gewusst, er wird einmal König sein, aber dann, wenn Gott es so leitet und nicht, indem er den bisherigen König umbringt. Aber zurück zu Paulus und zum Kerkermeister. Dann führte er sich hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und das ist wohl die Frage schlechthin. Das ist die Frage, die wünscht sich auch jeder Prediger, auch jeder Missionar, auch jeder Evangelist, dass man diese Frage öfter hört, dass jemand kommt und fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und dann kann man das Evangelium erklären, jemanden, der es auch wirklich hören möchte, der wirkliche Antworten haben möchte. Also Rettung wie? Rettung durch Glauben. Sie sagten, glaube an Jesus den Herrn, dann wirst du gerettet und deine Familie mit dir. Anschließend erklärten sie ihm allen, die in seinem Haus lebten, die Botschaft des Herrn. Noch in derselben Nachtstunde nahm er sie zu sich und wusch ihnen die blutigen Striemen ab. Dann ließ er sich mit allen, die in seinem Haus lebten, taufen. Also er dachte, er ist gebunden an seine Pflicht, an seinen Beruf, an die Obrigkeit. Aber in Wirklichkeit war seine Bindung noch viel tiefer. Und genau davon hat ihn Jesus durch seinen Glauben befreit. Freiheit, die Jesus gibt, hat wenig mit unserem Job, mit unserer Stellung in der Gesellschaft oder mit unserer Gesundheit oder mit sonst irgendwas zu tun. Na, wenn Jesus frei macht, dann ist man wirklich frei. Dann ist man innerlich frei. Frei von Schuld, von Sünde, vom Tod und vom Teufel. Und Jesus sagt selbst in Johannes 8, wenn euch also der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Frei, auch wenn sich die äußeren Umstände nicht unbedingt ändern. Innerlich ist alles neu. Und diese innerliche Erneuerung und Befreiung hat dann halt auch Auswirkungen von innen nach außen. Der Kerkermeister hat sich zu sich aufgenommen, hat ihnen die Striemen abgewischt und gewaschen, hat sie gepflegt und gehegt, hat sie versorgt und hat sich taufen lassen. Diese Befreiung durch Jesus schlägt Wellen, eben von innen nach außen. Und das ist dann Grund zum Feiern. Rettung ist Grund zum Feiern. Anschließend führte er sie in sein Haus hinauf und ließ ihnen den Tisch decken. Er und alle, die zu ihm gehörten, waren überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Halleluja. Und jetzt zum Schluss haben wir noch eine Gruppe von Gebundenen. Die sind gebunden an ihre eigene Gottlosigkeit. Sie leben ohne Jesus. Als es Tag geworden war, schickten die Stadtregenten und die Amtsdiener mit der Weisung zum Gefängnisaufseher, die beiden Männer zu entlassen. Der sagte zu Paulus: Die Stadtregenten haben eben beschlossen, euch freizulassen. Verlasst also das Gefängnis und zieht in Frieden Gottes weiter. Doch Paulus widersprach: Erst haben sie uns ohne richterliches Urteil öffentlich auspeitschen lassen, obwohl wir doch römische Bürger sind. Dann haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt wollen sie uns heimlich abschieben. Das kommt nicht in Frage. Sie sollen persönlich herkommen und uns freilassen. Die Amtsdiener meldeten den Stadtregenten, was Paulus gesagt hatte. Die bekamen es mit der Angst zu tun, als sie hörten, dass es sich um römische Bürger handelte. Sie kamen persönlich und baten um Entschuldigung. Dann führten sie die beiden hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Aber sie gingen vom Gefängnis aus zunächst zum Haus der Lydia. Dort trafen sie sich mit den Geschwistern und machten ihnen Mut. Dann verließen sie die Stadt. Also diese Menschen waren gottlos. Die Obersten, die Regenten, die eigentlich das Sagen gehabt haben, das waren die, die dann plötzlich am meisten Angst gehabt haben. Die am meisten zum Befürchten gehabt haben und die innerlich wahrscheinlich am meisten gebunden waren. Und das hat mich an Pilatus erinnert, als Jesus zu ihm in Johannes 19 sagt: Du hättest keine Macht über mich, erwiderte Jesus, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Pilatus, das war der Mann, der Regent, was er sagt, das passiert. Er hat die Macht, er hat das Sagen, er ist am Drücker. Oberflächlich gesehen. Eigentlich war er gebunden und eigentlich war er ein armer Wurm, der glaubt hat, dass er Vogel ist und fliegen kann. Er war nur eine Marionette, er war gebunden und getrieben von der Obrigkeit, von der Stimmung des Volkes, von seiner eigenen Angst, dass er irgendwie die Kontrolle verlieren könnte, im Endeffekt von Satan selbst. Und das ist wohl die schlimmste Bindung überhaupt. Wenn man von sich selbst so überzeugt ist und so voreingenommen ist und glaubt, dass man eh frei ist, dass man keine Befreiung braucht. Und in Johannes 9 sagt Jesus: An mir müssen die Geister sich scheiden. Ich bin in die Welt gekommen, um solche, die nicht sehen können, zum Sehen zu bringen und denen, die sich für sehend halten, zu zeigen, dass sie blind sind. Einige Pharisäer, die in der Nähe standen, hörten das. Sind wir etwa auch blind? Sagten sie zu Jesus. Wenn ihr blind wärt, entgegnete Jesus, dann wärt ihr ohne Schuld. Weil ihr aber behauptet, Sehende zu sein, bleibt eure Schuld bestehen. Und das ist letztendlich die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann. Die Sünde gegen den Heiligen Geist. Diese Überzeugung: Ich brauche keine Befreiung, ich brauche keinen Heiland, ich brauche niemanden, der mich rettet. Zu glauben, man ist eh sehend, ich bin eh frei. Wie unfrei und blind man doch ist. Und das, denke ich, ist auch das größte Problem in unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ächzt und stöhnt, es gibt Krisen und Probleme, wohin man schaut. Psychische Erkrankungen sind am Vormarsch. Unser Leben, unsere Gesellschaft macht uns einfach krank. Es macht uns gebunden und unfrei. Und trotzdem mahnt ein Großteil der Menschen: Ich brauche keinen Befreier, ich brauche keinen Retter, ich brauche niemanden, der mir hilft. Ich bin eh sehend, ich bin eh frei, ich bin eh gesund. Wie krank ist das? Und damit kommen wir zurück zum Anfang. Gebunden an Christus. Wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Es gibt keine absolute Freiheit. Entweder ist man an Personen, Mächte und Kräfte gebunden, die nach unten ziehen, oder man bindet sich freiwillig an Jesus, der nach oben zieht und der ewiges Leben und wahre Freiheit verspricht und gibt. Nicht frei, um zu tun und zu lassen, was man will, sondern frei, um der Mensch zu werden, der von Anfang an so gedacht war. In einer engen Beziehung zum Schöpfer, was unsere wahre Berufung und Bestimmung ist. Und das ist wahre Freiheit und das ist ein guter Weg. Amen.